Auf dem Kai zögere ich einen Moment und überlege, ob ich einen Abstecher zu dem bekannten Café machen soll, das dank seiner roten Farbe nicht zu übersehen ist, nicht um einen Kaffee zu trinken, sondern um die Daten zu aktualisieren, die im Rahmen einer Langzeitstudie zu den gesellschaftlichen Beziehungen auf einer als soziologischen Beobachtungsstelle geltenden Halbinsel gesammelt wurden. Die Erfassung der Preise vor Ort ist Bestandteil der Recherchen, und in diesem Fall möchte ich wissen, ob das kleine und das große Glas Bier einer gängigen Marke die Schwelle von 10 bzw. 20 Euro überschritten haben. Aber ich setze meinen Weg fort, allerdings nicht ohne kurz innezuhalten und einen Blick auf einen Hafenstammgast zu werfen. Die Seagull, mit 40 Metern Länge, gebaut 1980, wie der Vintage-Look trotz eines 3 Jahre dauernden Liftings erahnen lässt. Dieser Ort sollte mich eigentlich an Guy de Maupassant und Paul Signac denken lassen. So verlangt es jedenfalls die Konvention. Als Maupassant diese Gegend 1888 an Bord seiner Yacht Bellamy erkundete, hielt er seine Eindrücke Tag für Tag fest und veröffentlichte sie umgehend in einem Reisebericht. Signac, ebenfalls ein hervorragender Segler, las dieses Werk und war einige Jahre später an Bord der Olympia von diesem Ort so bezaubert, dass er ihn in einigen Gemälden unsterblich machte, unter anderem in Die rote Boje und Der Hafen bei Sonnenuntergang. Doch stattdessen denke ich an die amerikanische Anarchistin Emma Goldman, die hier ihre Memoiren schrieb, was die Lokalgeschichte längst vergessen hat. Als sie die Danksagungen in Gelebtes Leben mit Saint-Tropez, Frankreich, Januar 1931 unterzeichnete, hatte sie noch annähernd 10 Jahre zu leben, bis sie im Mai 1940 im fernen Toronto starb. Doch hier schöpfte sie in den ausgehenden 20er Jahren neue Kraft und lernte mit fast 60 Jahren sogar noch schwimmen. Ich stelle sie mir vor, weit weg von der Strafvollzugsanstalt in Missouri, mit der sie einige Jahre zuvor Bekanntschaft gemacht hatte, in ihrem Schreiben behindert, da die Justizbehörden ihr gesammeltes Material aus 35 Jahren konfisziert hatten. Wie die Schriftsteller und Maler vor ihr, schildert auch Goldman den Charme eines pittoresken Fischerdorfs. Gleichwohl davon heute noch Reste übrig sind, muss man beim Lesen unweigerlich über die Diskrepanz schmunzeln. Es stimmt schon, dass Saint-Tropez anfangs keineswegs an der Spitze der Urlaubsorte stand, nicht einmal im Winter. Historiker und Geographen haben darauf hingewiesen, dass diese Halbinsel im ausgehenden 19. Jahrhundert als Enklave galt, die für eine bauliche Erschließung verloren war. Am Ende der Hafenmole stelle ich fest, dass ich mich nicht getäuscht habe. Dort befindet sich tatsächlich ein schönes Exemplar. Mit seinem blendenden Weiß ist es kaum zu übersehen, selbst wenn es ansonsten genug zu bestaunen gibt. Noch weiß ich nicht genug über Yachten, als dass ich diese eine auf den ersten Blick identifizieren könnte, und wahrscheinlich werde ich auch nie ein Experte. Aber ich habe nicht den Eindruck, als ob ich sie schon einmal gesehen hätte. Nach einer groben Schätzung erscheint sie mir relativ lang für einen Hafen, der für Schiffe von mehr als 60 Metern Länge kaum geeignet ist. Und tatsächlich ist die Neninka ein Neuling, wie ich später auf einer Internetseite für maritime Geolokalisation herausfinde. Sie wurde 2019 gebaut, hat eine Länge von 68 Metern, fährt unter der Flagge der Kaimaninseln, wie die Seagull und wie viele andere, kommt gerade aus Monaco und wird dann Richtung Antibes umkehren. Am Kai, im Schatten der Yacht, schinden sich Männer in Crew-Uniform, ein mit dem Namen der Yacht versehenes Poloshirt steht ihnen nicht zu, damit ab, sie auf Hochglanz zu bringen. Einer von ihnen schrubbt mit einer Zahnbürste, eine Chromleiste, die unsichtbaren Kunden gefallen soll.